Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen. Hier ist dein Host Philipp Hildebrand. Ich bin Immobilienmakler, Sachverständiger und verfüge über 18 Jahre Verkaufserfahrung. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn wir packen heute ein Thema an, an dem im Moment wirklich niemand vorbeikommt. Und das gleichzeitig für extrem viele Fragezeichen und, seien wir ehrlich, auch für Ängste sorgt. Es geht um die Wärmepumpe in Bestandsimmobilien. Wenn man aktuell in die Zeitung schaut, bekommt man ja fast das Gefühl, eine Wärmepumpe in Bestandsimmobilien sei der finanzielle Ruin oder technisch gar nicht machbar, ohne das Haus vorher komplett in Styropor einzupacken. Aber stimmt das wirklich oder ist der berühmte Gasreflex, von dem wir uns lösen müssen? Genau deshalb habe ich mir heute echte Verstärkung geholt. Zu Gast ist Henning Bahlmann von Elbhandwerk. Henning ist ein absoluter Praxisprofi und war bereits in einer früheren Podcast-Folge zu Gast. Heute sprechen wir darüber, ob du deinen Boden für eine Fußbodenheizung aufreißen musst oder ob die alten Heizkörper für eine Wärmepumpe reichen. Wie du mit dem 55-Grad-Test selbst prüfen kannst, ob dein Haus bereit ist. Und natürlich schauen wir auf die Zahlen. Wann lohnt sich das wirklich und wie wirkt sich das auf den Wert deiner Immobilie aus? Das Gespräch ist super aufschlussreich und räumt mit den gängigsten Mythen auf. Also Stift und Zettel raus, hier kommt geballtes Praxiswissen. Los geht es wie gewohnt direkt nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Moin Henning, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, ahoi, grüß dich.
Heute geht es ja nochmal um das Thema Wärmepumpe, gerade in älteren Bestandsimmobilien. Vielleicht magst du dich nochmal vorstellen, weil nicht jeder wird dich noch aus Mitte 2023 kennen.
Ja, sehr gerne. Also genau, ich bin Henning Bahlmann, einer von den zwei Gründern aus dem Elbhandwerk. Ich mache das mit meinem Meisterkollegen Frank Hüllmann zusammen. Wir machen alles mit Sanitär und Heizung im Haus, am liebsten eigentlich auch nur die Sanierung. Das heißt genau, die Themen, die du hier auf dem Zettel hast, ist unser Hauptgebiet. Und wir reparieren kleine Heizkörperventile, wir tauschen aber auch ganze Anlagen aus. Und das ist also genau unser Aufgabenbereich.
Perfekt. Ja, dann steigen wir in ein brisantes Thema ein. Wärmepumpe für Bestandsimmobilien. Richtig. Da gibt es viele Mythen, viele Probleme, zumindest wahrgenommene Probleme und viele trauen sich da auch wirklich nicht ran. Und wenn man die Zeitung aufschlägt, dann klingt Wärmepumpe in Altbau oft nach einem Albtraum. Warum haben so viele Immobilienbesitzer Angst davor?
Ja, also ich würde eigentlich sagen, also es ist wie immer, Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, erzählen das allen oder landen nachher irgendwie beim NDR oder so und das wird dann natürlich in der Luft zerpflückt. Alle, die zufrieden sind, erzählen es wahrscheinlich maximal ihrem Nachbarn, vielleicht noch irgendwie beim Stammtisch oder so, aber das dreht einfach nicht die große Runde. Also das würde ich sagen, ist der Ruf ist eigentlich das Schlechteste daran, weil ich sagen kann, in der Sanierung, wenn wir bei der Wärmepumpe sind, ich würde sagen, in 80% der Fällen können wir, ohne dass da irgendwas am Haus groß gemacht werden muss, einfach eine Wärmepumpe einbauen. Also dieser Mythos mit, ich muss alles einpacken, ich muss alle Fenster, Dach neu und so, das ist, klar, das trifft 20% der Häuser, aber die haben dann sowieso Sanierungsstau. Aber alle anderen kann man wirklich nicht bedenkenlos, aber mit ein bisschen Vorbereitung locker mit einer Wärmepumpe ausstatten.
Das heißt, da kommen wir später nochmal dazu, aber das heißt, du sagst, das ist eigentlich das Image.
Ja.
Dass viele Leute nur die negativen Nachrichten gehört haben und Wärmepumpe ist nicht so sexy, dass man da so gesehen vor allen seinen Freunden prahlt, ich habe eine neue Wärmepumpe und bin happy, wie vielleicht beim neuen Sportwagen oder sowas.
Ja, genau.
Und es läuft, man freut sich, aber das war es dann auch schon.
Richtig. Und es ist ja auch so, die Heizung steht im Keller und am besten gefällt es ja einem, wenn man nichts davon hört. Und von daher ist das leider, das ist in der Umbauphase ist immer noch interessant, dann reden die Leute noch drüber oder wenn man auf einmal sieht, der Nachbar hat da was vorm Haus stehen, was gestern noch nicht war. Aber das ist nach 4 Wochen ist das auch egal. Mhm. Und da spricht dann keiner mehr drüber.
Und dann haben wir, glaube ich, noch ein zweites Problem ist, dass viele Leute sagen, ich baue mir lieber schon mal schnell eine neue Gasheizung ein, da weiß ich, was ich habe.
Richtig.
Warum könnte es langfristig eine teure Falle sein?
Ja, also die CO2-Bepreisung ist eigentlich der Hauptfaktor, weil in die Glaskugel gucken kann man nicht. Wir wissen nicht, ob Strom in den nächsten Jahren auch viel teurer wird. Gas wird es definitiv. Das ist ja schon gesetzlich festgeschrieben. Die Frage ist nur, wie groß das Ausmaß wird. Also da gibt es ja auch Unterlagen für, die kann man sich auch angucken, wo dann deutlich gemacht wird, es gibt ein einfaches und ein schlimmes Szenario sozusagen. Und wenn wir jetzt von dem mittleren Szenario ausgehen, dann ist es eigentlich schon klar, dass sich in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren die Gaspreise, also mindestens verdoppeln. Und wenn ich jetzt nur 100 Euro im Monat habe, ist es vielleicht noch, also kann man es überstehen sozusagen. Aber wenn ich jetzt sowieso schon Gaskosten habe, die vielleicht 300, 400 Euro sind, dann tut das schon richtig weh. Und das verlieren viele aus den Augen. Das ist auch nicht neu. Also, das gibt es ja schon seit Jahren. Aber es ist halt einfach nicht, irgendwie wird es nicht kundgetan.
Du meinst neu mit den CO2-Preisen, dass sie immer steigen?
Ja, genau. Achso, ja, genau. Das ist schon fest reguliert. Also das ist schon seit Jahren. Das ist auch normalerweise Teil einer jeden Gasberatung. Also wenn jemand ein neues Gasgerät braucht, dann muss ich auch in Hamburg und Schleswig-Holstein ein Dokument dafür ausfüllen, dass ich den Kunden informiert habe. Ich bin nicht sicher, ob das alle Heizungsbauer machen. Ich bin auch nicht sicher, ob sich das wirklich alle Kunden durchlesen. Aber es gibt eine Hinweispflicht und die haben wir, Energieberater und die Schornsteinfeger. Also das, von denen weiß ich das sicher. Aber es ist einfach nicht, es ist nicht präsent genug.
Das heißt, wer doch noch mit dem Thema Gasheizung spielt, sollte sich diese CO2-Bepreisung definitiv mal anschauen, ob das in der Zukunft für ihn immer noch ein tolles Konzept sein könnte.
Ja.
Wenn man sagt, das ist beim Heizungsstil vielleicht kein Problem, dann kann man damit rechnen oder sowas, aber man sollte es auf jeden Fall berechnen.
Ja, genau. Also auf jeden Fall berücksichtigen, was das für Auswirkungen hat. Ne?
Genau. Also. So, dann haben wir, glaube ich, noch das dritte Ding, das hast du eben schon angesprochen, den Mythos Dämmzwang. Und stimmt es dann wirklich, dass ich mein Haus erst komplett in Styropor packen muss, damit die Wärmepumpe überhaupt eine Chance hat?
Ja, nee. Also grundsätzlich kann ich erstmal sagen, nein, das stimmt nicht. Aber es kommt wie immer drauf an. So, wenn ich jetzt ein Haus habe, was irgendwie aus den 60ern oder 70ern ist und da wurde nichts gemacht, außer vielleicht mal ein bisschen irgendwo übergemalt, dann ist logisch, dann muss ich was machen. Es muss nicht immer gleich die XXL-Dämmung sein, dass ich wirklich alles einpacke. Manchmal reicht es auch einfach nur, seine Fenster und Türen neu zu machen oder vielleicht auch sein Dach. Das hat aber, es klingt immer so gemeint, dass, als wenn man das nur für die Wärmepumpe macht, aber eigentlich macht man das ja für das Haus. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Haus habe aus den 70ern oder 80ern und habe da seitdem nichts gemacht, dann ist das, was ich meinte, dann gibt es Sanierungsstau. Und dann ist natürlich die Wärmepumpe nicht der erste Schritt. Also dann sollte man sich erstmal damit beschäftigen, was mache ich sonst mit meinem Haus. Alle Häuser, die irgendwie so ab den 90ern sind ungefähr, die fallen in diese 80%, wo man eigentlich ohne große Umfeldmaßnahmen da eine Wärmepumpe einbauen kann.
Okay, dann kommen wir vielleicht gleich zu dem Gebäudethema. An welchen drei Punkten erkennst du denn als Profi sofort, dass ein Haus wärmepumpenbereit ist?
Ja, also das weitverbreiteste ist natürlich die Fußbodenheizung. Wenn ich Fußbodenheizung schon drin habe, habe ich niedrige Vorlauftemperaturen. Das ist schon mal ein Riesenfaktor. Das ist aber kein Ausschlusskriterium. Das heißt, auch viele Häuser, die mit Heizkörpern betrieben werden, die zum Beispiel schon ein Gasbrennwertgerät haben, also eine Heizungsanlage, die so um die 20 Jahre oder jünger ist, die erfüllen auch schon die Kriterien, weil es geht einfach nur darum, ich versuche die Vorlauftemperaturen so gering wie möglich zu halten. Und das kann ich bei der Wärmepumpe mit 55 Grad über den Daumen sozusagen ganz gut berücksichtigen. Wenn ich das habe, also wenn mein Haus mit 55 Grad auskommt, dann ist das eigentlich der Hauptfaktor dafür, dass ich nicht groß umbauen muss und eine Wärmepumpe einbauen kann. Dann weiß ich zwar immer noch nicht, wie groß die Wärmepumpe sein muss, aber dann weiß ich wenigstens, dass eine rein kann. So, und das ist dann quasi Schritt 2. Wie groß ist die Immobilie und was brauche ich an Leistung? Das kann man ganz gut, wenn man da schon länger in dem Haus lebt, über den Verbrauch der letzten 3 Jahre überschlägig berechnen. Selbes Spiel, das bleibt bei einer Daumenregel, aber auch die trifft zu 80-90%. Also von daher ist das eigentlich ganz super. Wenn ich aber das Haus neu kaufe oder im Prozess bin, es neu zu kaufen, dann komme ich wahrscheinlich um eine Heizlastberechnung nicht drum rum. Also später für die Förderung braucht man das eh, aber da weiß ich jetzt nicht, wie tief wir da schon einsteigen.
Okay, aber das sind so die Punkte, wo man sagen kann, Vorlauftemperatur, wenn die jetzt schon so gesehen erreicht werden, also wenn die ausreicht so gesehen, dass das ein ganz klares Indiz dafür ist, dass das Haus schon ganz gut davor ist,
ja,
dass eine Umrüstung nicht noch viel mehr Kosten verursachen wird. Das hattest du eben auch schon angesprochen. Thema Fußbodenheizung. Muss ich für eine Wärmepumpe immer den Fußboden aufreißen, Fußbodenheizung einlegen oder gibt es auch normale Heizkörper, die für die Wärmepumpe funktionieren?
Ja, also normal, theoretisch gehen sogar manchmal die ganz alten gusseisernen Heizkörper für eine Wärmepumpe. Es ist halt immer, in welchem Verhältnis stehen die. Also es gab eine Zeit lang, da waren die Heizkörper immer schön überdimensioniert. Das kommt der Wärmepumpe natürlich zugute, weil ich dann irgendwelche hübschen Designer-Heizkörper hatte, die viel zu groß waren. Und diesen Effekt nutzen wir jetzt sozusagen, weil wir zwar eigentlich gar nicht mehr so große Heizkörper bräuchten, aber durch diese große Fläche, die da ist, können wir einfach geringere Temperaturen fahren. Aber wenn man jetzt sich mit der Fußbodenheizung beschäftigt, heißt es nicht immer pauschal, dass man den ganzen Estrich und alles rausreißen muss. Also es gibt auch verschiedene Szenarien. Wenn man genug Aufbau hat, kann man ein dünnschichtiges System auftragen. Mhm. Das gibt es ab 20 mm plus dann den Bodenbelag, der oben drauf kommt. Also wenn man da jetzt irgendwie so in so einem Altbestand ist, wo schon irgendwie gefühlt 2x Laminat und noch einmal Teppich drauf liegt, dann habe ich manchmal schon 2 cm. Und andersrum, wenn ich einen vernünftigen Estrich unter meinem Boden habe, kann ich auch einfräsen. Mhm. Also das heißt, wenn man sich vorstellt, wie so Schlitze, die der Elektriker an der Wand macht, man fährt mit der Maschine über den Boden, legt dann das neue Fußbodenheizungsrohr rein, legt den neuen Boden drüber und gut ist. So, also das, da gibt es viele Wege.
Das heißt, entweder kann man gucken, ob man die alten Heizkörper weiter nutzen kann, weil die eben groß genug sind, wenn man sich die Fußbodengeschichte sparen will.
Ja.
Oder man kann eben schauen, ob man den bisherigen Aufbau nimmt und oder da einfräst und quasi dann so ein System da
richtig
relativ platzsparend integriert.
Ja, genau.
Das sind so die Möglichkeiten, die es gibt. Okay.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was man sich anschauen muss bei einer Wärmepumpe. Wie funktioniert das? Wie wird die Wärme quasi in die Räume abgegeben?
Genau, ja. Also das ist neben der Größe der Wärmepumpe, also was die grundsätzliche Leistung angeht, ist das eigentlich der zweite wichtige Faktor. Mhm. Genau, wie kommt die Wärme ins Haus?
Aber man muss nicht so viel Angst haben, wie das in den Medien oder in der allgemeinen...
Überhaupt nicht. Also die Meinung teile ich gar nicht. Also das ist schnell rauszufinden, ob ich sozusagen Umbaumaßnahmen machen muss oder nicht. Und wenn es auf der Kippe ist, dann kann man die Kosten auch relativ zügig überschlagen. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht immer so, dass man da ewig lange vorbereiten muss oder so. Es ist relativ schnell klar, muss ich da jetzt noch 10.000, 20.000 in die Hand nehmen oder nicht. So. Und das, das sieht man eigentlich recht zügig.
Und wenn man jetzt vom Sanierungsfahrplan spricht, wenn das Haus noch nicht bereit ist, wir haben das Problem, dass wir diese Vorlauftemperatur vielleicht noch nicht schaffen oder dass die nicht ausreicht. Was ist denn so aus deiner Sicht die effektivste Einzelmaßnahme?
Ja, kann man pauschal so nicht sagen.
Kommt drauf an.
Genau, kommt drauf an. Eine unserer Lieblingsantworten. Ich würde immer quasi mit der schwächsten Stelle anfangen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt bei meinem Haus, das ist Baujahr 91, dann habe ich da noch Originalfenster und Originaldach. Mein Dach ist völlig okay, weil wir den Dachstuhl von innen gedämmt haben vor 3 Jahren. Mhm. Aber meine Fenster sind eher die Schwachstelle. So, und wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ja, mein Haus, da pfeift es aber beim Dach irgendwie aus allen Ecken, dann würde ich natürlich damit anfangen. Also da müsste man schon vielleicht sich mit einem Energieberater oder mit irgendwie jemanden treffen, der so baulich ein bisschen Ahnung hat und dann einmal durchgucken, was ist hier quasi das größte Problem und bleibt es bei der einen Sache oder muss ich halt vielleicht 2 oder 3 Baustellen aufmachen. Mhm. So, und deswegen ist es meistens mit einer Maßnahme getan, aber diese Maßnahme, wenn wir jetzt mal beim Thema Dach bleiben, kann halt auch ins Geld gehen.
Ja, Dach ist nicht günstig, ne? Das stimmt. Da hast du recht. Okay, ja, das heißt, das muss man sich anschauen, insgesamt halt sehen, was Sinn macht, was quasi möglich ist, auch finanziell. Ja. Natürlich auch in dem Hintergrund wahrscheinlich, dass auch wenn die bestehende Gasheizung würde davon natürlich auch profitieren, bis es dann zu einer Wärmepumpe kommt, wenn man das Dach macht oder sonst was. Das macht mir auch, wie du schon sagst, nicht für die Wärmepumpe, sondern eigentlich ja für das Haus.
Richtig.
Was es jetzt im Moment heizt, ist ja dann auch erstmal egal.
Genau.
Aber es ist dann auf jeden Fall weiter Richtung Wärmepumpe, Zukunft und so weiter.
Ja, genau. Also Heizkosten spart man auf jeden Fall. Egal, ob das jetzt Öl, Gas oder irgendeine Stromdirektheizung ist. Also das spart man auf jeden Fall.
Thema Strom, das ist ja auch immer so ein Riesenthema. Wenn ich einen Altbau habe oder ein älteres Gebäude habe, brauche ich dann auch einen neuen Schaltstrang für die Wärmepumpe?
Ja, genau. Es kommt auch da leider drauf an, aber es ist natürlich so, dass viele Leute, die in den letzten 10, 15 Jahren an ihrem Haus nichts gemacht haben, auch eine Elektroverteilung oder einen Zählerschrank haben, der schon ein gewisses Alter auf dem Buckel hat. Und theoretisch kann man die Sicherungsautomaten für die Wärmepumpe nachrüsten, aber es gibt ja die Regel oder das Gesetz mit dem Paragraph 14a, dass höhere elektrische Verbraucher wie Wallboxen und Wärmepumpen aus der Ferne abschaltbar sein sollen. So. Es gibt leider noch keine Regel, wie sie es abschalten wollen, aber man soll es vorbereiten. Und das bedeutet immer, der Zähler braucht einen Schrank, wo ein gewisser Platz freigehalten wird, dass eventuell dann die Netzversorger oder Netzbetreiber, dass die dann später abschalten könnten.
Dass da noch ein Gerät reinkommen könnte.
Genau, früher war es so eine Art Rundsteuerempfänger, das gibt es jetzt heute nicht mehr und ich denke, dass die Lösung auch ein bisschen digitaler sein wird. Theoretisch kann man das heute auch alles online machen, deswegen ist es ein bisschen gemein, aber man muss dafür vorbereiten und das bedeutet meistens ein neuer Zählerschrank und das kann im Einfamilienhaus schnell mal irgendwas zwischen 3.000 und 6.000 Euro sein. Viele Leute, die zum Beispiel in den letzten 10 Jahren Photovoltaik nachgerüstet haben, da könnte der Zählerschrank das schon haben, aber das ist so individuell, also da gibt es auch verschiedene Lösungen.
Gut, also muss man prüfen, so sehen kann sein, muss aber nicht sein.
Richtig,
ja. Okay. Und dann kommen wir noch zum sehr sensiblen Thema, was glaube ich die meisten Leute immer so ein bisschen aufregt, diese schönen Geräte, die die Wärmepumpe im Außenbereich mit sich bringt.
Ja.
Stichwort Lautstärke und Nachbarschaftsfrieden. Wo stelle ich denn das hin, wenn ich nur ein kleines Grundstück habe?
Ja, das muss man sich individuell angucken. Es ist halt, der Klassiker sind natürlich die Reihenhäuser, wo ich eigentlich keinen Platz habe und dann im Vorgarten stehen da auch noch Fahrräder oder Mülltonnen oder irgendwas. Es gibt meiner Meinung nach immer eine Lösung, aber man muss natürlich kompromissbereit sein. Also wir hatten das auch schon, dass wir da irgendwie Grundstücke hatten von 1000 Quadratmetern und der Nachbar genau nicht wollte, dass er die Wärmepumpe sieht. Unabhängig davon, ob sie zu laut ist oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Also für uns ist auch eher der Haussegen sozusagen in der Nachbarschaft wichtiger, weil was bringt einem das, wenn man vor Gericht gewinnt, aber die Nachbarn einem irgendwie jeden Morgen...
Für immer hassen.
Genau, für immer hassen und immer irgendwie einen Finger ins Auge stecken wollen. Also... Deswegen, es ist nicht ganz so leicht, aber gerade in Reihenhäusern wird es einfach vorne in Vorgang gestellt. Also das ist kein Problem. Wir haben in Hamburg keine Grenzbebauung. Es gibt eine TA-Lärm. Also wir müssen uns schon an gewisse Regeln halten. Wie laut darf die Wärmepumpe sein? Also ich darf sie jetzt nicht unmittelbar dem Nachbar unter sein Schlafzimmerfenster stellen. Das geht nicht. Da gibt es Regeln. Aber ich sag mal, alles, was keine schutzbedürftigen Räume sind, also wenn da jetzt einfach nur ein Küchenfenster nach vorne raus ist, dann bin ich da nicht so eingespannt, wie viele erwarten.
Und wahrscheinlich kann man auch mit Nachtabschaltung oder Nachtreduzierung noch ein bisschen was machen, ne? Das, also zumindest die Akzeptanz etwas erhöhen bei den Nachbarn.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also es gibt meiner Meinung nach bei jeder Wärmepumpe auch einen Flüsterbetrieb. Es ist ja sowieso so, dass alle Wärmepumpen gar nicht immer auf Volllast laufen. Also es ist ja nicht wie beim Auto, ich fahre auf 200 km/h und lasse dann wieder rollen, sondern die Wärmepumpe arbeitet irgendwo zwischen 40% und 60% und das am liebsten viel länger. So, das heißt, in diese Spitzenlast, das haben wir jetzt, also heute haben wir wieder minus 8 Grad draußen. Also jetzt kommen wir langsam in diesen Bereich, wo sie auch mal 100% durchläuft. Aber das ist, also wie oft haben wir das? Also dieser Winter ist
das
ja,
stimmt.
Also
ist außergewöhnlich, ja. Das stimmt. Das heißt normalerweise, und das muss man vielleicht auch sagen, viele kennen ja noch diese grauen Kästen, die ersten, dass sich das ja, glaube ich, inzwischen auch schon sehr, sehr stark weiterentwickelt hat, sowohl von der Optik als auch wahrscheinlich von den gesamten technischen Spezifikationen, Lautstärke und so weiter. Ne?
Oder? Ja, also das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil man nicht neben uns sitzt, aber wenn ich so rede, bin ich schon viel lauter als eine Wärmepumpe. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie laut die Leute ihre Kopfhörer haben, aber wenn ich jetzt klassisch bei jemandem im Vorgarten stehe und berate, dann bin ich in meiner normalen Gesprächslautstärke lauter als die Wärmepumpe. So, also, und das vergessen immer viele. Und auch wieder selbe Spiel, wenn man das irgendwo im Fernsehen sieht, dann ist das immer die Wärmepumpe, die entweder irgendwie einen Lagerschaden hat oder wo der Nachbar einen Stock reingesteckt hat oder so. Also es sind immer die Worst-Case-Szenarien. Und jeder, der mal eine Wärmepumpe irgendwie richtig im Betrieb, von einem vernünftigen Betrieb, von einem vernünftigen Hersteller gesehen hat, das ist nicht laut. Also überhaupt nicht.
Und optisch gibt es ja auch jetzt ganz nette Modelle, ne? Also nettere auf jeden Fall als diese...
Ja, genau.
Also Standardgrauen Kästen.
Genau, also wir verbauen ja seit Jahren Weilern und da war es immer so, die letzten Jahre hatten die immer weiß und dann haben immer alle gesagt, oh, warum gibt es denn nichts Graues, warum kann ich denn nicht irgendwie was Schwarzes und so weiter. Jetzt haben sie die neue rausgebracht in Schwarz-Grau und jetzt sagen alle, ach, aber gibt es die weiße gar nicht mehr. Also es ist wirklich, man kann es den Leuten nicht recht machen, also dafür ist ja, ne, jeder Geschmack ist unterschiedlich, aber wir haben auch schon viele Wärmepumpen foliert. Also das heißt, man kann die auch mit Digitaldruck, mit Backsteinmuster, wir haben die schon in Farbe, in Fensterfarbe gemacht und so, also und dann nimmt man da irgendwie nochmal 300-400 € pro Gerät in die Hand und dann kann man die theoretisch in der Farbe seiner Wahl kriegen.
Kann man das auch nachträglich noch machen?
Ja.
Okay.
Auf jeden Fall.
Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis, ne? Um den Schrecken der Optik da etwas einzudämmen. Ja. Wie siehst du das mit so einem Umbauten um die Wärmepumpe rum? Das machen ja auch ganz viele.
Ja, also technisch gesehen ist es schlecht, so muss man sagen. Also die sind auch besser geworden. Okay. Früher, es geht immer um den thermischen Kurzschluss. Also dass er nicht vorne, wenn er vorne die kalte Luft ausbläst, dass er sie hinten wieder ansaugt. Das ist quasi, weil dann darunter leidet die Effizienz. Aber wenn...
Also gemeinsam mit, wenn wir einen Umbau haben, dass er genau den Einzug oder das Ausblasen quasi eventuell behindert.
Ach so, ja genau. Ja, genau.
Das
wollte ich nur sagen. Genau, wenn man eine Haube sozusagen drüber stellt, klassisch, dann saugt er zwar immer noch von hinten die Luft an und pustet sie vorne raus, aber egal wie gut das Gitter ist, irgendwo kommt die Luft gegen und es sorgt für Verwirbelung und es kann sein, das war eben früher bei den Umbauten so, dass sie dann hinten wieder angesaugt wird. Mittlerweile ist es so, dass die in dieser Haube sozusagen rundherum, wie soll man das beschreiben, also die Wärmepumpe wird rundherum verschlossen, dass es fast unmöglich ist, dass sie die Luft selber wieder hinten ansaugt.
Dass es da so eine Verwirbelung gibt quasi.
Richtig, genau. Das ist, die Verwirbelung entsteht dann zwar draußen, das stört aber ganz selten nur, aber dass diese Verwirbelung, die immer drinnen stattgefunden hat, in dieser Haube, die das Hauptproblem war, das haben die eigentlich mittlerweile alle in den Griff bekommen. Also, wenn jemand noch eine alte Haube hat, würde ich mich damit beschäftigen. Und zum Thema, ob man heute eine rüberstellen würde, ich würde es nicht machen. Ich würde gucken, ob es andere Wege gibt.
Aber selbst gebaut wäre das Schlimmste.
Also wenn man, ja, also ich will...
Weil das gibt es ja häufig so gesehen, also,
ja,
also dass man sagt, hier komm, lass uns dann mal ein paar Bretter hinziehen.
Ja, also das würde ich auf keinen Fall machen. Also da muss man schon irgendwie Ingenieur sein oder sich wenigstens mal ein bisschen damit beschäftigen, was da gerade passiert. Ne? Also klassisch, ich mache da einfach meine Palisadenzaun vor oder so, das davon rate ich dringend ab.
Denn dann würde der Wirkungsgrad von der Wärmepumpe rapide sinken. Ne?
Das muss nicht sein, das ist natürlich auch wie immer, kommt drauf an, wie die Windrichtung steht und so weiter. Aber wenn wir da nur 10% Verluste haben, ist das schon eine Katastrophe. Also würde ich auf keinen Fall riskieren.
Und wenn man keine Ahnung hat, ist die Gefahr groß, dass irgendwas da in der Hinsicht passiert.
Ja, also genau.
Von daher sollte man auf keinen Fall immer selbst machen. Wenn, dann kann man eben herstellerbezogen diese Hauben da
Ja, genau. Es gibt verschiedene Anbieter, genau. Es gibt welche, die das generell für mehrere Wärmepumpentypen anbieten. Manche Wärmepumpenhersteller machen das auch schon. Aber ich würde, bevor ich das mache, würde ich erstmal gucken, ob es nicht andere Möglichkeiten
gibt. Folierung zum Beispiel.
Genau, ja. Also wenn es wirklich nur um die reine Optik geht, dann würde ich alles andere vorziehen. Dann würde ich lieber einen Strauch davor pflanzen, genau, oder einen Zaun an die Seite, dass der Blick ein bisschen unterbrochen wird oder so. Da würde ich dann lieber mit sowas arbeiten.
Okay. Und wie ist denn das grundsätzlich mit der Kosten-Nutzen-Geschichte? Wann amortisiert sich der Umstieg im Vergleich zu Gas?
Ja, ohne Förderung lohnt es sich gar nicht. Das kann ich schon mal als erstes sagen.
Zumindest nicht finanziell.
Also nicht finanziell, genau. Also aus Überzeugung bin ich dabei, können wir es immer gerne sofort machen. Aber man muss ganz deutlich sagen, die Grundförderung liegt ja bei 30%, beziehungsweise mit natürlichem Kältemittel bei 35%. Und das ist schon schwer. Da haben wir eine Amortisierungszeit, also ich sage jetzt mal im Einfamilienhaus, irgendwie bis 150 Quadratmeter, 4 Personen. Haben wir eine Amortisierung, die liegt irgendwo knapp über 20 Jahre. Und also auch wenn die Wärmepumpen alle super sind und gerade von uns, die ja mindestens 20 Jahre halten, aber das kann dir keiner versprechen. Mhm. Und das wäre, also das ist wirklich gutgläubig, dann sozusagen daran zu gehen. Wenn wir über 55% Förderung reden, das ist eigentlich das, was die meisten Haushalte bekommen. Also ich habe entweder einen Ölkessel, den ich rausschmeiße, oder ein Gasgerät über 20 Jahre. Dann sieht das schon wieder ganz anders aus, weil dann habe ich nachher, ich sage jetzt mal, ein Investment von 36.000 Euro inklusive Stromschrank, Dämmung, Umfeldmaßnahmen und so weiter. Also alles, was dazugehört, Thermostatventile wechseln und so, kann man schon sagen, im Schnitt 36.000 Euro für so ein Einfamilienhaus. Wenn ich davon dann 55% wiederkriege, ist es leider gedeckelt auf 30.000. Ich hoffe, das sind jetzt nicht zu viele Zahlen, aber ich sag mal, unterm Strich kriegt man 16.500 Euro zurück. So, deswegen die leichte Rechnung, 36, ziehe ich 16 ab, bleiben 20.000 über. Ein Gasgerät wird dich irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro kosten. Das heißt, diesen Mehrpreis von 5.000 bis 10.000 Euro, den kann man schon in 10 Jahren wieder reinsparen, okay. Auf jeden Fall. Also wieder dasselbe Spiel, wenn ich jetzt ein Gasgerät habe, was erst 5 Jahre alt ist, dann ist meine Ersparnis natürlich nicht so groß. Wenn ich ein Gasgerät habe, was 22 Jahre alt ist, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass ich nach 5, 6 Jahren die Mehrkosten schon wieder drin habe.
Insbesondere, wenn sich die CO2-Preise, sprich Gaspreise, nochmal...
Richtig, also Stand heute. Ne?
Genau,
also heißt,
die Rechnung war jetzt, dass sich theoretisch die Preise nicht ändern.
Richtig, genau. Also genau, ich gehe davon aus, was Stand heute ist, weil, was ich ja eingangs sagte, keiner weiß, was jetzt in den nächsten Jahren ist. Ne? Wenn der Strompreis natürlich verhältnismäßig genauso steigt wie Gas, was ich nicht glaube, aber das weiß man ja immer nicht, dann muss man nochmal schauen. Aber Stand heute, wenn die Preise so bleiben, dann sind das ungefähr diese 5 bis 10 Jahre Amortisierung. Und je höher der Preis beim Gas steigt, klar, desto schneller... habe ich da quasi Plus. Okay.
Und genau, du hast jetzt schon erzählt, mit Förderung hängt davon ab, welchen Zustand man jetzt hat quasi, also was im Moment jetzt im Haus ist. Die Grundförderung, hast du gesagt, gibt es immer.
Genau.
Von 30% mit dem natürlichen Kältemittel mit 35%. Mhm. Wenn du aber eine alte Heizung ablöst, eine alte schlechte Heizung so gesehen, dann kriegst du nochmal bis 55 so gesehen dann.
Richtig, genau. Es gibt theoretisch nochmal auf eine Aufstockung bis auf 70% Förderung. Das ist aber einkommensabhängig. Okay. Das heißt, das ist, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, ich glaube, das sind irgendwie 40.000 Euro im Jahr, wenn das Haushaltseinkommen, das heißt, da zählen alle dort gemeldeten Personen, wenn das unter 40.000 ist, dann kriegt man nochmal ein paar mehr Prozente.
Okay. Das heißt, du können sich theoretisch auch Leute eine Wärmepumpe leisten, die deutlich geringer verdienen als der Durchschnitt, so gesehen.
Richtig.
Oder zumindest wird es möglich, ob
sie es... Genau, im Gesetzesentwurf hieß es ja damals, dass das Rentner kriegen sollen, den Bonus. Dann sind ja ein paar auf die Barrikaden gegangen. Und jetzt haben sie es quasi umschifft, indem sie es nennen, eine Gehaltsgrenze von 40.000. Damit schließt man die Rentner oder alle, die irgendwie kein festes Einkommen haben, mit ein. Ja, genau.
Genau, und jetzt haben wir ja schon ziemlich viel von, wann die Wärmepumpe geht und wie das alles funktioniert. In welchen Fällen sagst du denn deinen Kunden eigentlich ganz ehrlich, Leute, das macht in eurem Fall keinen Sinn.
Ja, naja, also pauschal keinen Sinn kann man auch nicht sagen, weil es ist natürlich immer die Frage, es ist ja sozusagen, also das ist, was ich meinte mit dem Sanierungsstau. Ne? Also ich bin quasi nicht dafür zuständig, dass das Dach so alt ist. Ne? Und deswegen denke ich immer, ne, warum, also was ich ja meinte, die tun es ja nicht mir und der Wärmepumpe zuliebe, sondern die tun es ihrem Haus zuliebe. Ne? Wenn das Dach jetzt 30, 40 Jahre hat, dann nagt da auch irgendwann der Zahn der Zeit dran. Und es ist einfach, wenn das Investment so groß ist, weil ich zum Beispiel, ich habe so eine große Heizlast, dass ich irgendwie 2 oder 3 Außengeräte brauche für ein großes Einfamilienhaus, dann ist das ganz schnell, dann reden wir nicht mehr über 36.000 Euro Investment, sondern 46 oder 56.000 und das spart man nicht wieder rein. Also dann sollte man lieber sagen, ich nehme die 20.000 mehr und mache dadurch neue Fenster oder so und versuche meine Heizlast runterzubringen. Also der eigentliche Hauptfaktor ist, oder der Hauptgrund, warum sich eine Wärmepumpe nicht lohnt, ist, wenn das Drumherum noch nicht bereit ist. So, und das ist natürlich die Eingangsfrage von dir gewesen, das ist die große Sorge, aber das schiebe ich nicht auf die Wärmepumpenvorbereitung, sondern auf den Sanierungsstau.
Ja, Also dass da man hätte es so angehen müssen und nicht für die Wärmepumpe, sondern auch eigentlich...
Richtig. Ja. Es ist halt jetzt so, dass, also ich sage jetzt mal, ein Dach macht man wahrscheinlich erst, wenn es durchregnet. Mhm. Also es ist selten, dass Leute sagen, oh, jetzt mal 30 Jahre sind um, ich mach mal mein Dach. Sondern das macht man ja meistens erst, wenn es zu spät ist. Und so ist es jetzt bei den Wärmepumpen auch. Ne? Dass die Gerüchte halten sich wacker, dass die Förderung gekürzt wird oder vielleicht sogar gestrichen wird. Das glaube ich zwar nicht, aber sie wird definitiv irgendwann gekürzt. Und deswegen ist auch so seit einem Jahr ungefähr diese Stimmung, dass alle nochmal schnell die Anträge stellen wollen. So, ja, wie du an der Aussage hörst, das ist jetzt schon seit einem Jahr. Ne? Vielleicht ist es morgen vorbei, also vielleicht hält es aber auch noch ein Jahr. Aber das ist eben, dieser Druck setzt die Menschen, also der Druck wird sozusagen von oben ausgelöst, dass man irgendwo überall hört, es gibt bald keine Förderung mehr und mein Haus muss und muss und muss. Nee, ich würde einfach sagen, man muss sein Haus auf einem gesunden Stand halten und dann tut das mit der Wärmepumpe auch nicht mehr weh, auch wenn die Förderung jetzt nochmal 10% weniger wird.
Mhm. Also. Okay. Wie stehst du denn so zur Hybridlösung? Gas und Wärmepumpe?
Im Einfamilienhaus meiner Meinung nach nicht nötig. Mhm. Wenn wir über größere Anlagen reden oder wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, ist es jetzt im Einfamilienhaus eher untypisch, aber wir hatten das mal für eine Tankstelle. Die hatten große Lüfter in ihrer Waschanlage. Mhm. Da war eigentlich der Verkaufsraum perfekt für eine Wärmepumpe. Also da waren super Heizkörper, große Heizflächen und so. Das konnte man super machen. Aber die brauchten für ihre Waschhalle 80 Grad Vorlauf für die Lüfter. So, und dann bringt mit einer Wärmepumpe nichts. So, und dann haben wir dem eine Hybridlösung angeboten, dass man eben sagt, man macht hier irgendwie 3/4 des Jahres, kommt man locker mit der Wärmepumpe aus. Und wenn es drauf ankommt, dann gibt es so eine Festwertregelung. Das heißt, sobald gewaschen wird, würde das Gasgerät bei Bedarf dazukommen. Und dann kann man das machen. So, dann da macht eine Hybridlösung Sinn. Oder wenn ich sage, kann mein Haus nicht umbauen, weil es vielleicht irgendwas Denkmalgeschütztes ist oder so. Mhm. Ich will die Heizflächen nicht verändern. Das sollen weiter diese schön verschnörkelten Heizkörper bleiben. Ich brauche dafür aber mindestens 60, 70 Grad im Vorlauf. Dann kann man auch auf eine Hybridlösung gehen.
Genau. Also das sind so die einzigen Lösungen. Für ein Standard-Einfamilienhaus macht das keinen Sinn. Nein. Da muss man sich, also wenn das nicht reicht, müsste man eigentlich eher die Modernisierung machen.
Ja.
Dass es dann funktioniert, aber es macht keinen Sinn, um die Modernisierung zu sparen, noch ein hybrides System einzuführen.
Nee, genau, richtig. Also wir haben jetzt gerade in Wandsbek ein großes Mehrfamilienhaus umgebaut, beziehungsweise zwei Blöcke waren das. Und die haben, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich sag mal, da waren irgendwie so 200 Heizkörper und davon haben wir 40 vergrößert. Und dadurch konnten wir mit einer reinen Wärmepumpenanlage das jetzt betreiben. So, ne? Der hat natürlich auch genug Platz gehabt. Da stehen jetzt an der Straße schön vier große Wärmepumpen und damit ist alles abgedeckt. Und der Eigentümer hat halt sozusagen in Kauf genommen, diese 40 Heizkörper zu vergrößern, was natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Aber im Mehrfamilienhaus sind da nochmal ganz andere Prozente, was die Förderung angeht. Also da lohnt es sich sogar fast noch eher, da nochmal Geld in die Hand zu nehmen, als im Einfamilienhaus. Aber worauf ich eben hinaus wollte, der hatte auch erst die Sorge, er muss den alten Gaskessel drin lassen. Und jetzt haben wir natürlich 40 Heizkörper, klingt nicht wenig, aber in so einer riesen Maßnahme ist das nichts. Also waren vielleicht irgendwie 15% mehr oder so von den Gesamtkosten. Und hat er sich dann halt den kompletten Gasanschluss gespart. Also das ist schon... Das ist ein Rechenexempel, muss jeder für sich sozusagen sehen oder dann für das Projekt, vor dem man steht. Aber eigentlich ist, also das Hauptargument für eine Hybridlösung ist meistens von den Eigentümern, dass sie sagen, ja, aber was ist, wenn die Wärmepumpe mal nicht geht, dann habe ich wenigstens noch Gas. So, und dann denke ich so, ja, aber das Gasgerät steht irgendwie, 350 Tage still und soll dann 10 Tage laufen. Das bringt auch nichts. Also kann man ja mal probieren, mal ein Auto im Winter zu starten, was das ganze Jahr steht. Funktioniert auch nicht.
Gerade also, in solchen Fällen wird es dann auch Probleme geben können, ne?
Ja, und ich muss zwei Geräte warten. Ich muss das Gasgerät und die Wärmepumpe warten. Ich muss den Schornsteinfeger bezahlen. Ich brauche eine Gasgrundgebühr oder ich habe eine Gasgrundgebühr. Das bringt nichts. Also da sind die laufenden Kosten höher als das, was der Umbau nachher kostet.
Also davon sollte man auf jeden Fall Abstand nehmen, Hybridlösung, außer man hat eben diesen ganz speziellen Anwendungsfall, dass man eben Gewerbe oder sowas, die so eine Anforderung hat oder eben denkmalgeschützte Sachen oder sonst was.
Genau, also da muss man wirklich sich das einmal angucken.
Okay, alles klar. Und was ist aus deiner Sicht dann der größte Fehler, den Hausbesitzer bei der Planung von der Wärmepumpe machen?
Pauschalangebote annehmen, würde ich sagen.
Was heißt also,
es gibt ja viele, die online sehr gut und sehr erfolgreich Heizung verkaufen. Große Namen muss ich nicht nennen, die kennt wahrscheinlich jeder. Jeder hatte schon mal einen Flyer irgendwie im Briefkasten oder so. Die werben damit natürlich, dass das alles möglichst schnell und einfach geht. Und auch da muss ich sagen, mich rufen natürlich nur die an, die unzufrieden sind. Ja, alle zufriedenen Kunden sind ja logischerweise immer noch bei denen. Aber das ist eben das. Es ist nicht mehr so einfach wie früher vor 5 Jahren oder so, wo man gesagt hat, hier machen wir mal Größe X. X oder Y rein, dann passt das schon. Und viele werden dann quasi mit Schema A, B und C abgestempelt. Und wenn das Haus ungefähr in das Raster fällt, kriegst du halt Wärmepumpe A. So, und das kann in die Hose gehen. Also da würde ich immer ein bisschen Abstand von nehmen. Und auch wenn ich natürlich hinter meiner Beratung komplett stehe, würde ich mir immer noch mal eine zweite Meinung holen. Also ob das jetzt ein unabhängiger Energieberater ist oder ob das vielleicht auch noch mal die Heizungsfirma um die Ecke ist oder so. Also ich sag mal, jeder, der vernünftig berät,
scheut den Vergleich oder die Kontrolle nicht so sehr.
Genau, also das will ich nämlich sagen, weil wir haben das auch oft, dass dann soll ich mich irgendwie an Vergleichsangeboten orientieren und dann wollen die aber nicht rausgehen, wo ich dann denke, also der Preis ist mir erstmal egal. Also von mir aus darf das alles geschwärzt sein, aber ich sehe ja, was der Gegenüber anbietet. Dann sehe ich, wo die Reise hingeht, was er vorhat. Und das sollte man meiner Meinung nach nicht verstecken müssen. Mhm. Also unsere Angebote dürfen gerne geteilt werden, da kann man sich dran orientieren. Man muss es eh vor Ort planen. So.
Aber dann wäre aus deiner Sicht bei der Planung der größte Fehler, dass es nicht individuell auf das Haus angepasst wird oder auf die Immobilie angepasst wird, dass man einfach sagt, komm, du hast x Quadratmeter, das Baujahr.
Ja, genau. Und
dann zack, das wird schon passen.
Richtig, genau. Und ich würde immer, also auch wenn das schon so eine Floskel ist, seit ein paar Jahren, immer irgendeinen lokalen Anbieter, irgendwas aus der Gegend nehmen. Weil wenn was ist in 3 Jahren oder in 5 Jahren, wenn die große Firma wieder an wen anders verkauft wird, die rufen dich nicht zurück.
Naja. Also
da schere ich jetzt vielleicht viele über einen Kamm und das gibt auch bestimmt ganz viele, die das richtig gut machen. Aber wir kriegen nur die Anrufe, wo keiner mehr ans Telefon geht. Und ich habe gerade gegen einen großen Anbieter aus dem Internet sozusagen gegengeboten. Wir sind fast 4.000 Euro teurer, bei einer Größe, also 40.000 zu 44.000. Und der Kunde macht das jetzt doch mit uns, weil er gesagt hat, da gibt es kein Büro, das ist irgendeine Hotline, du rufst immer irgendwo anders an und das ist ihm zu
nicht greifbar genug.
Ja, ne? Genau, das ist nicht greifbar. Und das muss man sagen, jeder ist anders, ne? Wenn es jetzt wirklich rein um das Geld geht oder ich habe da irgendwie eine vermietete Immobilie und ich muss auf jeden Cent achten oder so. Von mir aus mach, also es gibt genug gute, aber wenn du ein ungutes Gefühl hast, such dir einen aus der Ecke, such dir einen, der ein Büro hat, wo du hingehen kannst und lass dich beraten.
Und dann auch erklären, warum die Wärmepumpe sinnvoll ist, warum die nicht größer sein sollte, warum die nicht kleiner sein sollte.
Ja.
Okay.
Genau.
Gut, alles klar. Ja, Henning, dann haben wir, glaube ich, das Thema ganz gut behandelt. Jeder kann sich so sehen, da rausziehen, ob das für ihn vielleicht was eine passende Lösung ist oder nicht.
Ja.
Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass viele Leute, die unbedingt eine Gasheizung haben wollen, wenn die zu dir kommen, dass du das schaffst, mit einer ehrlichen Beratung so gesehen, den Blick doch nochmal zu erweitern, dass die Wärmepumpe häufig dann doch in Betracht ziehen und auch dann sich dafür entscheiden.
Ja.
Wenn die sich erstmal quasi von diesen ganzen Paradigmen und die vorgefertigten Lösungen im Kopf, wenn man merkt, dass die aufgebrochen werden können. Ne? Das ist so ein bisschen die. Also man muss offen sein, sich das, glaube ich, auch ehrlich erklären lassen von Fachleuten, dass man nicht irgendwie so ein Verfechter von den alten fossilen Brennstoffen, dass wir müssen machen nur Gasheizung, weil es gut ist. Das klappt auf jeden Fall. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht an so Leute rankommt. Kann ja auch sein, dass das der Weg jetzt erstmal ist, aber dass man zumindest einen offenen Ansprechpartner hat, der flexibel ist, dass er aufgeschlossen ist, neuen Technologien, ne? Das ist auch noch so eine wichtige Sache.
Ja, genau. Also genau, wie du schon angesprochen hast. Also ich habe bestimmt 80% meiner Termine, die mich rufen für eine Gastherme, bauen nachher doch eine Wärmepumpe ein. Also ne, jetzt größere oder was wir eben hatten, die Spezialfälle natürlich nicht. Aber man muss einfach von diesem Gedanken weg. Ne? Und sich beraten zu lassen, kostet erstmal nichts. Also klar, ja, das Haus lief 30, 40, 50 Jahre mit Gas, super. Aber es muss vielleicht nicht mit Gas laufen. Und das ist wirklich, also würde ich schon sagen, 80% meiner Gasanfragen enden nachher in der Wärmepumpe. Und das ist nicht, habe ich auch immer einer meiner Lieblingssätze, ich habe unternehmerisch, habe ich viel weniger Kopfschmerzen, wenn ich einfach ein Gasgerät einbaue. Ich muss einen Antrag online stellen und dann ist das nach 6 Minuten sozusagen verkaufsfertig. Und ich habe quasi in 2 Tagen den Umsatz, den ich sozusagen hochgerechnet auf die ganze Woche dann habe. Also es ist unternehmerisch wäre es viel cleverer, jetzt hier wie am Fließband Werbung zu machen für Gasgeräte und die einfach nur noch schnell reinzutackern, bevor das irgendwie keiner mehr will. Aber das ist nicht meine Überzeugung und es gibt genug Hilfsprogramme, mit denen man dann sozusagen ausrechnen kann, ab wann lohnt sich das Invest in die Wärmepumpe. Ne? Also das können wir auch gerne machen. Also wenn ich dann immer einen Kunden ein Angebot schicke und der sagt dann, ja, ob sich das dann irgendwann lohnt, dann gibt es so eine Energieprognose, die kann man schreiben, dann werden dann die laufenden Kosten eingetragen, dann kann auch der Kunde individuell sagen, was ist sein Strompreis, was ist sein Gaspreis und dann kann man das super vergleichen und dann sieht man am Ende ehrlicherweise schwarz auf weiß, wann ist der Break-Even, ab wann habe ich mein Geld wieder drin. So, und das will ich nun mal sozusagen nochmal aufwecken. Ich würde mich lieber erst beraten lassen, bevor ich sage, nee, auf jeden Fall Gas. So, ich sage mal, wer das im Kopf hat, okay, dann soll das machen, aber ich glaube, dass die meisten das nicht brauchen.
Ja, okay. Ja, dann vielen Dank, Henning.
Danke.
Wir verlinken dich in den Shownotes, das heißt, jeder, der hier sich mit dem Thema Wärmepumpe ein bisschen intensiver beschäftigen will, gerade im Großraum Hamburg, kann sich an dich wenden.
Sehr gerne.
Und dann vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für deine Zeit und für die Einladung.
So,
Das war der Deep Dive in die Welt der Wärmepumpen mit Henning Bahlmann. Ich hoffe, du konntest genauso viel aus dem Gespräch mitnehmen wie ich. Man merkt einfach, es gibt nicht die eine Lösung für alle, aber es gibt fast immer einen machbaren Weg, wenn man die richtigen Experten an der Seite hat. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, der Henning hat Ahnung, dem möchte ich sprechen, dann schau unbedingt in die Shownotes dieser Folge. Da haben wir dir den Kontakt zu Henning und Elbhandwerk direkt verlinkt. Und wo wir gerade beim Thema Immobilienwert und Modernisierung wären. Vielleicht spielst du ja mit dem Gedanken, deine Immobilie zu verkaufen. Bist dir aber unsicher, wie sich der aktuelle energetische Zustand auf den Verkaufspreis auswirkt. Genau da kommen wir ins Spiel. Wenn du deine Immobilie stressfrei und zum bestmöglichen Preis verkaufen willst, lassen wir dich nicht im Regen stehen. Wir bei Visal Immobilien begleiten dich von der ersten Bewertung bis zur Schlüsselübergabe. Wir schauen uns genau an, was deine Immobilie kann und was sie wert ist. Deshalb mein Angebot an dich. Fordere noch heute dein unverbindliches Beratungsgespräch für deinen erfolgreichen Immobilienverkauf an. Wohnst du bei uns im Norden, also in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein oder Hamburg? Perfekt. Dann bieten wir dir zusätzlich eine kostenfreie, professionelle Immobilienbewertung an. Melde dich einfach kurz bei uns. Du erreichst uns telefonisch unter 04101 854 5454 oder schreib uns ganz unkompliziert eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Wir freuen uns auf dich. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wir ein bisschen Licht ins Heizungsdschungel bringen konnten, dann tu uns doch einen riesigen Gefallen und bewerte diesen Podcast auf der Plattform, auf der du uns gerade hörst. Deine 5-Sterne-Bewertung hilft uns enorm, noch mehr Menschen zu erreichen und weiterhin spannende Gäste wie Henning einzuladen. Vielen Dank fürs Zuhören, bleib gesund und bis zum nächsten Donnerstag. Dein Philipp.